Es gab Streit. Leider weiß ich nicht genau, was der Streitpunkt war, aber Paulus und die Korinther hatten Konflikte miteinander, weswegen Paulus Briefe nach Korinth schickte. Paulus hatte diese Jesusgemeinschaft vor längerer Zeit gegründet, auf einer Missionsreise. Die Geschichte dazu kann man in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Und nachdem er weitergezogen war, hörte er, dass die Dinge dort nicht besonders gut liefen. Also schrieb er den ersten Korintherbrief, um einige Probleme zu korrigieren. Es scheint aber, dass viele in der Gemeinde seine Lehre aus diesem Brief abgelehnt und sich gegen seine Autorität aufgelehnt haben. Warum die Korinther dem Paulus gegenüber skeptisch war, hatte vermutlich auch damit zu tun, dass er arm war, weil er nur wenig nebenbei durch sein Handwerk verdiente. Dann war er ein Verfolgter und er musste leiden. Dann hatte er keine Heimat und er war auch kein großartiger Redner. In Summe war er einfach keine beeindruckende Persönlichkeit. Als dann auch noch andere christliche Leiter auftraten, die reicher und beeindruckender waren, schätzten sie Paulus immer weniger und schämten sich für ihn. Paulus besuchte die Gemeinde dann persönlich, aber der Besuch war nicht besonders erfolgreich, nein, er war eher schmerzlich. Und danach schickte er einen weiteren Brief, den er als Brief voller Trauer und Tränen beschreibt. Dieser sogenannte Tränenbrief ist allerdings nicht mehr erhalten. Heute geht es um den zweiten Korintherbrief, der uns eben erhalten ist. Und es ergibt auch wahrscheinlich keinen Sinn, dass wir ihn den dritten nennen, weil das würde einfach nur zu Verwirrung führen, wenn da der erste Korintherbrief neben dem dritten steht, nur weil man aus den Texten rauslesen kann, es gab wohl mehr und dazwischen auch noch Briefe, die wir halt nicht haben. Und während Paulus sich selbst noch im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10, als einen umsichtigen Bauleiter beschrieb, der das Fundament legt, nämlich Jesus Christus, da geht es ihm im zweiten Korintherbrief eher wie einem Bauleiter, der nicht mehr über die einzelnen Fragen des Baus verhandeln kann. Wie sollen die Fensterrahmen aussehen? Welche Bezüge haben vielleicht die Kissen? Es wird ihm die Vollmacht zur Durchführung dieses Baus einfach komplett bestritten. Und darum geht es im zweiten Korintherbrief auch kaum noch um dieselben Themen wie im ersten, sondern eben um Themen wie Versöhnung und den Versuch, das Vertrauen der Gemeinde zurückzugewinnen. Und nach all diesen Maßnahmen sehen die meisten der Korinther, wenn auch nicht alle, ihre Arroganz ein, entschuldigen sich bei Paulus und hoffen dann eben auf Versöhnung. Paulus schreibt jetzt also diesen Brief, zweiter Korintherbrief, um ihnen seine Liebe und seine Hingabe neu zuzusichern. Und ich hoffe, dass dieses Vorwissen euch hilft, wenn wir jetzt gleich einsteigen in den Bibeltext. Wir lesen mal Kapitel 1 aus dem zweiten Korintherbrief, die Verse 15 bis 24 nach der Basisbibel. Wir steigen also in diesen Versöhnungsprozess ein. Im Vertrauen darauf wollte ich gleich zu Beginn meiner Reise zu euch kommen und euch sogleich zweimal die Gnade Gottes bringen. Denn ich hatte vor, euch auf dem Weg nach Makedonien zu besuchen und auf der Rückreise von Makedonien wollte ich noch einmal zu euch kommen. Dabei hättet ihr mich zugleich für die Weiterreise nach Judäa ausstatten können. Bin ich etwa leichtsinnig gewesen, als ich mir das vorgenommen habe? Oder mache ich Pläne nach Menschenart und meine Nein, wenn ich Ja sage? Aber Gott ist mein Zeuge. Keines unserer Worte an euch bedeutet gleichzeitig Ja und Nein. Wir, das heißt ich, Silvanus und Timotheus, Wir haben bei euch Gottes Sohn, Jesus Christus, verkündet. Und von dem gilt, er war nicht Ja und Nein zugleich, sondern er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Auf ihn berufen wir uns, wenn wir zu Gottes Ehre Amen sagen. Gott ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt. Er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Dazu hat er uns den Heiligen Geist als Vorschuss auf das ewige Leben ins Herz gegeben. Gott soll mein Zeuge sein, ich versichere bei meinem Leben. Nur weil ich euch schonen wollte, bin ich nicht wieder nach Korinth gekommen. Wir sind schließlich nicht Herr über euren Glauben. Wir sind nur Mitarbeiter, die zu eurer Freude beitragen sollen. Denn ihr steht ja fest im Glauben. Die Reisepläne des Paulus, die waren zwar einerseits versprochen, und jeder weiß, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, aber Paulus musste umplanen. Die Verse 15 und 16 erklären, was er ursprünglich vorhatte, aber eben nicht einhalten konnte. Gleich zweimal wollte er in Korinth zu Besuch sein. Einmal kurz und dann ein Abstecher nach Mazedonien und danach nochmal etwas länger in Korinth verweilen. Ein Besuch des Apostels ist auch immer Begegnung mit der Gnade Gottes, von der Paulus ja erzählt, von der er übersprudelt, wann immer er kann. Und darum diese Formulierung, gleich zweimal die Gnade Gottes bringen. Dass er das jetzt absagen muss, das führte bei den Korinthern wiederum zu wachsendem Misstrauen. Sie fragen sich, ob Paulus wohl gelogen hat, als er behauptet hat, dass er vorbeikommen möchte. Paulus greift dann dieses Misstrauen in Vers 17 auf. Bin ich etwa leichtsinnig gewesen oder mache ich meine Pläne nach Menschenart? Damit meint er die Art, egoistisch zu handeln und wenn es den eigenen Plänen besser passt, dann eben auch vielleicht sogar Versprechen zu brechen, die versprochenen Besuche einfach wieder abzusagen. Für mich interessant, vielleicht kann man das so als Randnotiz werten, wie schnell legt man sich eigentlich ein Bild von anderen zurecht? Oder wie schnell bildet man sich eine Meinung aufgrund eines Verhaltens, ohne jedoch die genauen Gründe zu kennen, so wie die Korinther hier schon ihr Misstrauen geschürt haben gegenüber Paulus. Denn man muss ja schon so sagen, das Ja von Paulus, das wurde ja nicht zum Nein, es wurde ja vielmehr zu einem Später. Wir wissen es aus anderen Briefen, wie Paulus immer wieder beschreibt, dass er seine Reiserouten ändert, weil sie auch sehr geistgeführt waren. Da gibt es Stellen, wo Paulus dann beschreibt, er wollte da in eine Region einreisen, in ein Gebiet einreisen und der Zugang wurde ihm verwehrt. Der Heilige Geist hat gesagt, nein, diese Region ist nicht an der Reihe. Und dann blieb ihm nichts anderes übrig, als die Route wieder zu ändern. Und in unserem Fall erklärt Paulus erst ein paar Verse später, so in Vers 23, dass ein sofortiger Besuch vermutlich nur destruktive Auswirkungen gehabt hätte. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber zuerst wäscht Paulus seinen eigenen Ruf rein. In den Versen 18 und 19 argumentiert er wie folgt: Gott ist treu und Gott sei mein Zeuge. Wir haben niemals doppeldeutig geredet, sodass etwas Ja und Nein zugleich heißen könnte. Warum? Na, weil wir bei Jesus Christus sind, weil wir Jesus Christus verkündigen und er ist Gottes Sohn. Und jeder weiß, Jesus Christus ist das Ja in Person. Und er argumentiert nicht nur für sich allein, sondern für sein ganzes Team direkt mit. Der Plural wir steht hier schon für Silvanus und Timotheus, die beiden Gefährten. Silvanus könnte auch einfach Silas sein, den kennt man eher aus anderen Geschichten. Das ist je nachdem, welche Sprache dem Namen zugrunde liegt. Seine Argumentation ist, wenn ein Mann Gottes oder auch eine Frau Gottes Ja sagt, dann heißt das auch Ja. Das wird bekräftigt durch Gott selbst. Denn sie verkünden ja Jesus Christus, den Sohn Gottes, und er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Gott sagt Ja zu allem, wo andere Menschen dir ein Nein zusprechen, sogar zu allem, wo wir uns selbst verneinen. Gott sagt Ja. Ja zu Menschen mit Versagensängsten. Ja zu Menschen mit selbstzerstörerischem Verhalten. Ja zu egoistischen oder geizigen Menschen oder was auch immer. Gott hat durch Jesus Christus die Brücke gebaut und sagt Ja zu den Menschen, obwohl wir Menschen immer wieder, immer noch ein Aber hinzufügen wollen. Vers 21. Gott selbst ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt. Paulus betont mit allem Nachdruck, was Gott für uns und mit uns tut, das gilt garantiert und es ist absolut verbindlich und verlässlich. Das griechische Wort für festmachen, das kann man auch übersetzen mit, oder es kann wiedergegeben werden mit garantieren und mit verbürgen. Und Paulus verwendet das einzige Mal die Gegenwartsform, weil dieses Festmachen in Christus eine Garantieerklärung ist, die auch jetzt gerade aktiv ist. Gott hat uns gesalbt, Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt. Das steht noch am Ende Vers 21 und in Vers 22. Und gemeint ist der Prozess des Christwerdens als Ganzes. Der Vorgang, während dem der Heilige Geist Einzug hält und die Taufe in einem Menschen bewirkt. Ein Siegel hatte in der Antike eine sehr große Bedeutung. Mit ihm wurden Verträge besiegelt, Urkunden rechtsgültig verschlossen oder auch Waren als Eigentum gekennzeichnet. Heutzutage gibt es dann auch noch das Zähneversiegeln. Das ist eine kleine Erinnerung am Rande, das Jahr geht zu Ende, falls ihr euren Stempel noch abholen müsst vom Zahnarztbesuch. Wenn Gott uns versiegelt, dann sind wir damit als Gottes Eigentum gekennzeichnet. Wie die Waren in der Antike. Und wir stehen unter seinem Schutz, so wie eben versiegelte Zähne besser geschützt sind. Die Argumentation des Paulus hat einen ungewöhnlichen Weg genommen. Er beginnt mit der Absicht, Zweifel an der Verlässlichkeit seiner Auskünfte über seine Reisepläne auszuräumen. Dann aber verweist er auf die Treue Gottes und die Verlässlichkeit seines Handelns in Christus und erinnert die Gemeinde daran, dass Gott sein Ja zu ihnen rechtsverbindlich gemacht hat, als sie Christen wurden. Er hat sie als sein Eigentum gekennzeichnet und durch seinen Geist schon jetzt in seine Gemeinschaft aufgenommen. Aber Paulus hat schon auch begriffen, dass die Frage nach der Zuverlässigkeit seiner Informationen für die Korinther nicht nur Nebensache ist. Und auch der Verweis auf die Zuverlässigkeit Gottes und auf die Zuverlässigkeit des Evangeliums, auch damit ist das Thema noch nicht unbedingt erledigt. Und dann gibt Paulus nochmal alles. Hier Vers 23 schwört er sogar und ruft Gott als Zeugen dafür an, dass er die Wahrheit sagt. Er ist aus einem einfachen Grund nicht nach Korinth gereist. Er wollte die Gläubigen dort schonen. Und wie gerne wüsste ich, was da genau los war. Aber ich weiß es nicht. Ich kenne aber Situationen, in denen es besser ist, wenn man einem Kontakt vorerst aus dem Weg geht. Manche Dinge müssen sich erstmal beruhigen, andere Dinge renken sich vielleicht sogar von alleine wieder ein. In diesem Fall wurde der Konflikt gemeindeintern geklärt, weswegen Paulus nun auch bereit ist, seine Besuchspläne wieder aufzunehmen. Also Paulus hatte anscheinend die Wahl zwischen hinreisen, aber dann hart durchgreifen oder den Besuch halt aufschieben, schonen. Und weil er sich selbst nicht als der Herr über den Glauben der Korinther sieht, entscheidet er sich für Zweiteres. Schließlich ist er nicht der Bestimmer und er fällt auch nicht das Urteil über die Christen in Korinth. Paulus ist ein Mitarbeiter, der zur Freude beitragen will. Er stellt den Glauben nicht in Frage, im Gegenteil. Er ist sich sicher, dass die dort in Korinth, er ist sich sicher, dass die Menschen dort in Korinth fest im Glauben stehen. Christus ist der einzige Herr über ihren Glauben. Und das Einzige, was Paulus beitragen ist, was Paulus beitragen will, ist Freude auf diesem Weg. Er will die Christusbeziehung der Einzelnen vertiefen. Oder er will auch Menschen neu mit Jesus bekannt machen. Ich habe aus diesem Bibelabschnitt ein paar Sachen gelernt. Zum einen ist es okay, wenn man Konflikte nicht in Eile löst, sondern sich selbst auch Zeit gibt, um die richtigen Worte zu finden. Auch dem Gegenüber tut Zeit vielleicht gut, um Ansichten zu ändern. Vielleicht. Nicht, um etwas zu verschleppen. Und ich will hier auch nicht eine Ausrede liefern, aber ich will Entspannung liefern. Zum anderen können Christen einander stets als Helfende, als Mitarbeitende zur Freude im Glauben dienen. Wir müssen uns nicht übereinander erheben. Wir können uns gegenseitig beraten und begleiten. Vielleicht hast du für dich auch noch andere Dinge mitgenommen. Aber über allem steht mein letzter Punkt: Gottes Ja zu den Menschen, zu dir und zu mir. Amen.